Willkommen zum Gesundheitsgespräch auf Bayern 2. Im Studio ist Ulrike Ostner. Unser Thema heute: Spritze setzen, alles gut. Leben mit Diabetes Typ 2. 0800 246 2469. Unter dieser Nummer können Sie mit Professor Jörg Schelling reden. Er ist Hausarzt und Allgemeinmediziner. Und auch wenn Sie uns Sprachnachrichten schicken wollen, die kommen ebenfalls an unter 0151 7220 2207. Aber erstmal noch guten Morgen, Herr Professor Schelling.
Schönen guten Morgen, Frau Ostner.
Wenn Sie sowas hören wie: der Zuckerkonsum ist in Deutschland sehr hoch, wir belegen eine Spitzenposition weltweit, macht Ihnen das Sorge?
Ja, dann reißt es mich schon auch für einen kurzen Moment und dann denke ich mir: Mensch, wir wissen doch eigentlich alle, in welche Richtung das geht und dass wir da auch versuchen müssen, jeder für sich selber, aber auch als Gesellschaft, auch politisch, gesundheitspolitisch gegenzusteuern. Und wenn das weiter raufgeht, dann macht mir das schon ein bisschen Sorge, muss ich ganz klar sagen, weil wir reden immer viel über Cholesterin und Fett. Ich glaube tatsächlich, dass der Zucker wirklich für viele Menschen oft ein noch viel größeres Problem darstellt.
Stimmt denn eigentlich dieser Zusammenhang, den man auch immer so dahin sagt, jetzt isst nicht so viel Zucker, sonst kriegst du dann Diabetes?
Nun, es gibt natürlich auch erbliche Faktoren, die eine Rolle spielen. Und beim insulinabhängigen, primär insulinabhängigen Zucker, dem sogenannten Typ-1-Diabetes, der hat ja erstmal mit dem Zucker gar nichts zu tun, sondern dass die Bauchspeicheldrüse kein Insulin mehr produziert. Aber wenn wir von dem sogenannten Typ 2 sprechen, da hat natürlich schon der Zuckerkonsum spielt eine Rolle, weil wir natürlich auf Dauer dann der Körper natürlich auch einfach zunimmt. Der Zucker macht uns ja auch dick und wird ja in Fett umgebaut letztendlich und setzt ja auch an. Die Natur hat ja einen tollen Weg gefunden, um uns für schlechte Zeiten zu rüsten, nämlich dass man den Zucker auch in Fett umbauen kann. Nur leider zurück geht es nicht mehr. Vom Fett zurück in den Zucker und dann wieder in den Verbrauch, sage ich mal so, in den schnellen Verbrauch. Das geht ja nicht. Das ist eine Einbahnstraße des Stoffwechsels, die schon jeder Medizinstudent im der vorklinischen Studium lernt.
Schade, dass es nicht andersrum geht. Ja.
Ja, aber das ist natürlich wirklich so gedacht. Wir nehmen was auf und es wird dann einfach auch für die schlechten Zeiten gespeichert. Und deswegen entsteht aus überschüssigem Zucker leider eben auch dann Gewicht und der macht es dann immer schwieriger und irgendwann mal fängt dieses Gewicht, dieses Fettgewebe, das Insulin ab, bindet es im Fettgewebe, die sogenannte Insulinresistenz und dann bleibt ganz viel von dem Hormon, was den Zucker senkt, schon im Bauchfett einfach hängen und dann wird es einfach kompliziert und irgendwann ist man in so einem Teufelskreis aus Übergewicht, mangelnder Bewegung, auch vielleicht Suchtgewöhnungsaspekten, aber durchaus auch natürlich dann Traurigkeit, Frustration und was machen wir alle, wenn wir traurig sind, wenn es draußen kalt ist jetzt und unangenehm ist
Plätzchen
und dann
essen. Kommt,
dann essen wir ein Plätzchen, dann essen wir nochmal einen Lebkuchen und dann geht es uns ein bisschen besser.
Ja, also die Unterscheidung wäre mir auch nochmal wichtig, Typ 1 und 2 Diabetes. Der Typ 2 Diabetes, den können wir uns im wahrsten Sinne des Wortes anfuttern. Der Typ 1 Diabetes, das ist ganz was anderes, da haben wir auch keinen eigentlichen Einfluss drauf, oder doch?
Nun, der Typ 1 Diabetes ist eine Autoimmunerkrankung, also eine Erkrankung, bei der die bestimmte Zellen in der Bauchspeicheldrüse, die eben das Insulin produzieren, zerstört werden. Meistens durch einen Virusinfekt oder infolge von einem Virusinfekt, aber manchmal auch ohne, dass man genau weiß, warum es passiert. Und da letztendlich muss man von Anfang an eben einfach Insulin dazugeben. Das sind Menschen, die von Anfang an eine Insulinpumpe mit sich tragen, die regelmäßig Zucker messen. Und das hat mit dem Gewicht nichts zu tun. Viele Typ-1-Diabetiker sind sogar wirklich sehr, sehr schlank oder einfach auch gar kein Gewichtsthema. Der Typ-2-Diabetes ist die klassische sogenannte Volkskrankheit. Das ist die Erkrankung, die uns die Amerikaner vorgemacht haben und die wir jetzt nachmachen. Also man kann ja aus Amerika auch tolle Ideen und Impulse übernehmen, aber das Thema Gewicht und Diabetes, da haben wir uns tatsächlich was Doofes über den Atlantik geholt.
Ich finde es ehrlich gesagt auch besonders erschreckend, dass sozial benachteiligte Menschen doppelt so stark betroffen sind als Menschen, die in gesicherten Verhältnissen leben können. Womit hängt das zusammen?
Nun, es hängt vielleicht natürlich damit zusammen, dass dann teilweise doch die Gesundheitskompetenz, das Wissen um die Dinge vielleicht manchmal einfach nicht so vorhanden ist. Aber ich glaube, das ist auch eine falsche Fehlverurteilung. Ich glaube, es liegt einfach daran, hängt damit zusammen, dass günstige Lebensmittel, die sehr schnell auch sehr viel Energie, Freude, Kraft versprechen, dass diese Lebensmittel oftmals extrem zuckerhaltig sind. Und es liegt oft auch damit zusammen, dass viele der Menschen auch durchaus belastet sind, psychisch, physisch, zeitlich in den Familien. Und natürlich das berühmte Zubereiten einer frischen Mahlzeit mit aus den tollsten Gemüsesorten. Das ist schon auch so ein bisschen was, was manchmal so eine Traumvorstellung ist für viele Menschen, die einfach im Alltag gefangen sind mit den sozialen Herausforderungen, den familiären Herausforderungen, den finanziellen Herausforderungen. Und dann dieses Traumbild von irgendeinem wunderbaren Kochbrett, auf dem wir die sagenhaften Gemüse uns schneiden. Das ist ja was, was man vielleicht mal an einem Sonntagnachmittag, wenn man Zeit hat, schafft. Aber im Alltag ist es schwierig. Und da ist im Alltag einfach der Griff auf einen schnellen Energielieferanten da. Und die schnellen Energielieferanten sind Kohlenhydrate und eben auch kurzkettige Kohlenhydrate, also der sogenannte, der schnelle Zucker, der weiße Zucker. Und das ist völlig selbstverständlich, dass dann jemand sagt, Mensch, jetzt esse ich auf dem Heimweg noch schnell was, was mich irgendwie durch den Tag bringt, durch den Abend bringt.
Seit ein paar Jahren gibt es neue Medikamente gegen Diabetes, die eigentlich ja als Abnehmspritzen jetzt inzwischen bekannt geworden sind. Sie sind auch zugelassen bei starkem Übergewicht in der Zwischenzeit. Und wir reden gleich drüber, was die eigentlich bewirken, Herr Professor Schelling. Uns interessiert aber auch, was Sie für Erfahrungen damit haben. Und falls Sie über die Spritze nachdenken und zögern, bei uns gibt es immer die Chance, mit Leuten ins direkte Gespräch zu kommen, die das schon ausprobiert haben. Also suche Erfahrung, biete Erfahrung. Wir bringen Sie zusammen unter 0800 246 2469. Und bei mir im Studio ist der Allgemeinmediziner und Hausarzt Professor Jörg Schelling. Herr Schelling, ich würde gerne, dass Sie uns erklären, wie diese Spritze gegen Diabetes und zum Abnehmen eigentlich funktioniert. Also ich habe gelernt, das sind GLP-1-Agonisten. Was bedeutet das?
GLP-1-Agonisten, ja. Im Endeffekt funktioniert das Medikament, indem es eben in erster Linie, es verändert unseren Hormonhaushalt und es beeinflusst letztendlich auch unser, sehr, sehr zentral auch in unserem Gehirn, den Umgang mit Essen, mit Appetit, mit Heißhunger. Es gibt ja auch durchaus Untersuchungen, die zeigen, dass da teilweise auch das Suchtzentrum mit betroffen ist, beziehungsweise auch dadurch mit beeinflusst wird. Also letztendlich, was dieses Medikament macht, ist, es ist in gewisser Weise ein hormoneller, sag ich mal, Appetitzügler. Es reguliert unseren Heißhunger, unser übermäßiges Essen runter auf ein normales Niveau. So kann man es eigentlich sagen.
Und warum ist es ein Medikament ursprünglich für Diabetiker? Da muss es ja den Insulinhaushalt auch verändern.
Genau, es hat zusätzlich auch den Zucker gesenkt. Es wirkt also auch diabetessenkend, aber deutlich weniger, als es eben appetitregulierend wirkt. Und deswegen hat sich dieser Einsatz, der weiterhin bei Diabetikern, gerade bei übergewichtigen Diabetikern, absolut sicher passt, weil wir natürlich einerseits den Zucker ein bisschen beeinflussen möchten, also den reinen Zuckerspiegel im Blut, aber eben auch das Gewicht beeinflussen müssen. Da hat man eigentlich die ideale Kombination. Aber es hat sich jetzt eben auch bei Menschen, sagen wir so, als wirksam erwiesen, bei denen der Zuckerspiegel noch oder gar kein Problem ist, sondern wo es primär nur in Anführungsstrichen das Gewicht ist, weil eben dieser Einfluss diese Wirkung an den GLP-1-Rezeptoren eben auch beim Nicht-Diabetiker, die den Appetit und das Essverhalten beeinflussen kann.
Jetzt ist es ja so, dass aber sehr häufig ein Übergewicht und ein möglicher Diabetes zumindest Typ 2 zusammenhängen. Warum eigentlich?
Nun, wie gesagt, einerseits durch die angesprochene Insulinresistenz, dann eben durch das Übergewicht, was unserem Bewegungsradius im weitesten Sinne einschränkt. Das heißt also infolgedessen auch dann wiederum der Abbau von Zucker geringer ist, sagen wir so. Also es ist dieser Teufelskreis aus Gewicht, Bewegungsmangel und Fehlernährung, der in Richtung Diabetes geht. Aber man muss vielleicht auch nochmal hier ganz klar sagen, natürlich gibt es auch beim Typ 2 Diabetes erbliche Faktoren und es gibt Menschen, die sich sehr bemühen und sich sehr gut ernähren und auch entsprechend versuchen zu bewegen und die trotzdem dann im Laufe des Lebens ein erhöhtes Risiko dafür haben. Also generell zu sagen, Typ 2 Diabetes ist nur ein Gewichts- und Ernährungsproblem, trifft die Sache auch nicht. Es ist bei manchen Menschen auch eine Mischung von vielem. Also in die Familiengeschichte zu schauen, gab es schon bei den Eltern, Großeltern oder bei nahen Verwandten auch den sogenannten Altersdiabetes oder den Typ-2-Diabetes, ist schon auch ganz wichtig, weil natürlich haben wir da auch erbliche Faktoren, die beim Stoffwechsel eine Rolle spielen.
Also wenn ich weiß, Vater oder Mutter hatten so einen Typ-2, Diabetes, wann sollte ich anfangen, das mal testen zu lassen?
Nun, regulär, sage ich mal so, gibt es ja den Check-up und diese Gesundheitsuntersuchung ab 35, inzwischen ja auch schon einmal vor 35. Und ich würde es davon abhängig machen, wie eben auch wirklich meine persönliche Gewichtssituation ist. Wenn ich das Ganze sehr gut im Griff habe, wenn mein BMI normal oder niedrig ist, ich mich regelmäßig bewege und generell in der Ernährung das alles gut läuft, muss man sicherlich jetzt nicht vor 35 aktiv werden. Wenn ich in der Familie eine Häufung habe von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, von Fettstoffwechselstörungen, aber eben auch von Diabetes, Typ-2-Diabetes, dann muss man sicherlich früher aktiv werden. Und Sie haben es vorhin gesagt, Frau Ostner, es betrifft ja teilweise leider schon Kinder und Jugendliche. Aber ich sage mal, ein 25-jähriger junger Mann oder eine junge Frau, die weiß, die beide Eltern hatten das, sie haben selber schon ein Gewichtsproblem, dann lieber einmal zu viel als einmal zu wenig zum Hausarzt gehen, mal schauen, wo der Blutzuckerspiegel steht, vielleicht auch mal den Langzeitzuckerwert bestimmen lassen und da durchaus früher aktiv werden, weil es ist eine lebenslange Aufgabe dann, dieses Risiko zu minimieren.
Merkt man was?
Tatsächlich merkt man ja vom Diabetes sehr wenig im Regelfall. Den Typ-1-Diabetes ist was anderes. Die Menschen, die gar kein Insulin mehr haben, die merken das sehr stark körperlich. Aber der Typ-2-Diabetes ist ja etwas, was man über Jahre auch schon haben kann in der vollen Form. Also die Blutwerte würden schon dazu passen, aber man selber noch gar nichts davon merkt, weil wir wissen, die Veränderungen am Augenhintergrund, wenn sich eben die Netzhaut verändert, der Sehnerv verändert und wir dann irgendwann mal Sehstörungen haben, das kann über Jahre gehen, bevor man was merkt beim Lesen oder Autofahren. Die Veränderung an den Beinen, wenn die Nerven ja geschädigt werden durch die sogenannte Polyneuropathie, das kann über Jahre sich langsam entwickeln, bis man plötzlich das Gefühl hat, da stimmt was nicht in der Wahrnehmung. Und die Gefäßerkrankungen, Herzinfarkt, Schlaganfall, bis mir auch selber, die merkt man leider eben erst, wenn sie da sind. Und vorher hat man ja das Gefühl, es ist in Ordnung. Also der Diabetes ist deswegen eine so ganz, ganz fiese Erkrankung, weil sie sich erst oft bemerkbar macht, wenn es schon zu spät ist. Also es ist ein klassisches Krankheitsbild, wo man wirklich nicht nur 2 Jahre oder 5 Jahre, sondern 10, 15, 20 Jahre, bevor die Symptome kommen, eigentlich aktiv werden muss.
Wir reden ja auch immer wieder von diesen Vorstufen und von dem unerkannten Diabetes. Ja. Würden Sie sagen, die machen auch schon Schäden, diese Vorstufen? Oder ist man da noch eigentlich im grünen Bereich?
Das ist eine ganz schwierige Diskussion. Ich bin kein Freund von diesen Kolleginnen und Kollegen, die dann immer diesen Prädiabetes so vor sich hertragen wie eine Monstranz, dass man die Leute schon praktisch vorverurteilt und sagt, sie sind jetzt schon, haben jetzt schon ein Prädiabetes und es ist ja alles eine Katastrophe. Aber natürlich ist ganz klar, der Übergang ist fließend und wir sehen bei dem sogenannten Langzeitzuckerwert, dem HbA1c, der ist es definiert, dass ab 6,5% ist dieser Wert, dass man einen Diabetes, an einem Diabetes leidet. Aber natürlich, wenn jetzt jemand 6,4, 6,3, 6,0 hat, dann ist es eine Grauzone und ein Übergangsbereich und da sollte man natürlich schon genauso über die Dinge sprechen. Da muss man eben noch nicht über Medikamente unbedingt sprechen, aber das ist genau der Korridor, in dem die Lebensstiländerungen das ganz, ganz Entscheidende sind. Ich bin ohnehin der Meinung, dass Lebensstiländerungen mächtiger sind als die meisten Medikamente. Und das ist unsere riesige Chance, den Diabetes zu verhindern, ist, wenn wir selber schauen, dass wir unseren Körper gesünder, gesund erhalten und versuchen, das entsprechend gegenzusteuern. Ich sag
immer, da ist natürlich wichtig zu wissen, dass ich so ein bisschen auf dem Weg
bin. Auf dem Weg bin, ganz genau. Man muss diese Warnung erkennen und dann ist auch wirklich auch Aufgabe, dann wirklich zu Hausarzt zu sagen, hören Sie zu, ich will heute in 10 Jahren nicht mit Ihnen über das Thema Diabetes reden. Ich will dieses Wort gar nicht in den Mund nehmen in 10 Jahren. Ich möchte in 10 Jahren nicht mit Ihnen darüber sprechen.
Weil jetzt machen wir was.
Weil jetzt machen wir was.
Wir haben ja nach Erfahrungen mit den Abnehmen- bzw. Diabetes-Spritzen gefragt. Unter der Telefonnummer 0800 246 246 können Sie anrufen. Und die Frau Sommer haben wir jetzt in der Leitung. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich grüße Sie.
Bitte schön, Frau Sommer.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Erzählen Sie.
Ja, bei mir war es so, ich habe also Diabetes 2 wurde bei mir diagnostiziert in der Nachsorge nach einem Herzinfarkt. Den hatte ich vor so 6, 7 Jahren und da war ich schon in den Wechseljahren gewesen vorher, habe auch etwas Gewicht zugenommen, nicht exorbitant viel, aber ja, ich habe zugenommen. Dann kam auch raus, dass ich offensichtlich schon Diabetes 2 habe. Ich habe das mit Hilfe meines Hausarztes und des Kardiologen habe ich das mit Cholesterinsenkern aller Art versucht einzudämmen. Das hat überhaupt nichts genützt. Natürlich war auch begleitend eine Ernährungsumstellung angesagt, Gemüse und Eiweiß und keine Kohlenhydrate, kein Fett oder wenn dann nur gute Fette, das ist ja alles bekannt. Und ich war an einem Punkt, wo ich verzweifelt war. Und dann habe ich, mein Sohn ist Internist und ich habe mit ihm darüber gesprochen und er hat gesagt, du pass auf, sag doch, sprich doch mal mit deinem Hausarzt über, gibt es ein neues Medikament. Das ist für dich, also für Leute wie dich entwickelt worden, ist aber inzwischen unter einer Abnehmspritze bekannt geworden. Dann habe ich das ausprobiert und nach 3 Monaten, also ich gehe alle Vierteljahr zum Hausarzt zum Blutcheck, war er ganz erstaunt, dass mein Diabetes so stark also kaum mehr nachweisbar war. Und dann habe ich gesagt, ja, ich muss Ihnen gestehen, bin über meinen Sohn jetzt gegangen, weil ich so verzweifelt war und er hat mir das verschrieben. Und dann hat er mir das auch verschrieben, weil ich musste dann immer, das war kompliziert, zu meinem Sohn in die Praxis, das
Ja,
ist nicht
auf
hier
jeden
ums
Fall.
Eck. Und dann hat das also wirklich super Wirkung. Und der Nebeneffekt war auch noch, dass ich also die Treppen wieder hochlaufen konnte. Das hat mein Herz gar nicht mehr geschafft. Ich habe in einem halben, dreiviertel Jahr jetzt 12 Kilo abgenommen.
Wow.
Die Ernährungsumstellung läuft natürlich immer noch. Also ich achte sehr auf Ernährung. Und ja, man muss ja heutzutage auch sagen, ich kann es mir zum Glück leisten. Es ist ja nicht immer so. Gemüse ist teuer geworden, Obst auch. Also das ist ja auch noch ein Aspekt.
Ja, wir haben es vorher schon
Und
besprochen, dass es eben oft auch einkommensabhängig ist, wie der
ganz
Gesundheitszustand
genau,
ist, Frau
ganz
Sommer.
genau.
Genau.
Also das ist bei mir zum Glück nicht der Fall.
Ja.
Aber mit diesem Medikament bin ich jetzt auf einem guten Weg. Ich kann wieder spazieren gehen, ich kann laufen, ich kann die Treppen hochlaufen. Es ist alles im grünen Bereich.
Und haben Sie es auch gut vertragen oder vertragen Sie es nach wie
Also
vor
es
gut?
hat Nebenwirkungen durchaus, das muss man wissen. Deshalb finde ich es auch ganz, ganz schrecklich, dass so viele, ja, die Schönen und Reichen jetzt das Medikament nutzen zum Abnehmen. Die kommen dann immer in die Apotheke und nehmen uns Kranken, für die das Medikament eigentlich entwickelt wurde,
Da
das
sprechen Sie die
Medikament weg.
Lieferengpässe an.
Es ist schrecklich. Und ich höre es immer wieder, ich kenne viele Apotheker und Apothekerinnen. Und ich muss sagen, es ist eine schreckliche Situation. Man kommt auf eine Warteliste und ich weiß von einer Freundin, die selbst in der Apotheke als Apothekerin arbeitet, dass es so ist, die kommen mit den Privatrezepten, man weiß es, und nehmen sich das Medikament mit und wir sind dann an zweiter Stelle, weil wir mit einem Kassenrezept kommen.
Das möchte man auch nicht, genau.
Das möchte man nicht. Und das finde ich, das ist eigentlich der Punkt. Da müsste die Regierung was tun. Da müsste das den Apothekern auch klar gemacht werden, dass die wirklich eine Erkrankung haben, in erster Reihe stehen und nicht die sich das leisten können.
Herr
Und
Schelling,
das
was
ist.
meinen Sie? Lass mal Herrn Schelling auch was dazu sagen, Frau Sommer,
Ja,
oder? Ja?
klar.
Also erstmal freue ich mich darüber, Frau Sommer, dass Sie wirklich auch wieder so viel an Aktivität und Möglichkeiten durch diesen Gewichtsverlust hinzugewonnen haben. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Zu dem Medikament ist tatsächlich so, dass sowohl die Hersteller Briefe auch an die Ärztinnen und Ärzte versendet haben, in denen sie auch nochmal explizit darauf hingewiesen haben, dass das Medikament primär für die Behandlung des Diabetes Typ 2 und auch der Gewichtsabnahme beim Diabetes Typ 2 entwickelt und zugelassen wurde und dass also auch Ärztinnen und Ärzte hier ihrer Verantwortung gerecht werden sollten. Ich denke, die vernünftigen Apotheken und Apotheker wissen das auch und handeln auch entsprechend. Aber es ist halt wie immer so, in einem großen Land mit vielen Angeboten und vielen Möglichkeiten gibt es einfach auch immer Schlupflöcher und Möglichkeiten. Und jemand, der das unbedingt haben möchte, tut sich da natürlich auch um und findet Wege und Kanäle. Ich gebe Ihnen recht. Es findet ein Verteilungskampf leider statt zwischen den Menschen, die es primär zur Gewichtsabnahme nutzen und den Menschen, die es auch beim Typ-2-Diabetes bekommen. Aber man muss auch sagen, es werden hier wirklich von verschiedenen Seiten auch eben versucht, genau das, was Sie gesagt haben, nämlich dass man eben versucht, hier eine klare Priorisierung vorzunehmen, dass erstmal die Menschen versorgt werden müssen, die es eben auch medizinisch brauchen, dass es entsprechend stattfindet. Und die gute Nachricht ist ja die, die Hersteller haben inzwischen aufgrund des großen Erfolges ja ihre Produktionskapazitäten alle ausgebaut. Es gibt ja inzwischen mehrere Hersteller, die entsprechende Medikamente anbieten. Es wird in den nächsten Jahren sicherlich noch mehr werden. Also ich hoffe, dass das, was Sie jetzt beschreiben, nämlich dieses Wartelisten und dieser Kampf und das Ganze, dass das vielleicht nicht morgen oder übermorgen, aber in den nächsten Monaten bis Jahren auch besser werden wird. Also da bin ich jetzt mal vorsichtig optimistisch, dass sich das einpendeln wird, das Verhältnis von dem Privatrezepten zu den gesetzlichen Rezepten.
Frau Sommer, wie machen Sie das mit der Spritze? Ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute denken, oh, ich weiß nicht, muss ich mir dann selber immer eine Spritze geben oder wie geht das? Wie handhaben Sie es?
Also ich muss dazu sagen, ich selber bin eine sogenannte Sissi, wenn Sie wissen, was ich meine.
Nee.
Also ich habe Angst vorm Spritzen.
Ah, okay.
Also mich selbst zu spritzen wäre für mich nicht möglich. Ich habe einen Mann zu Hause, der sich da gerne dafür interessiert und mir jede Woche dann am gleichen Tag, man kriegt die ja einmal die Woche, die Spritze setzt und das ist sehr hilfreich. Also ich glaube, zur Not könnte ich mich überwinden, aber solange ich das nicht muss, wird mein Mann mich da spritzen.
Okay, gut.
Aber es ist wirklich eine ganz winzig kleine Nadel und es sollte kein Problem sein für jeden, der da einigermaßen resistent ist.
Und das gut aushalten kann, vielleicht kann man es sogar lernen, wenn es dann wirklich sein muss. Denn Herr Schelling, man muss es lebenslang nehmen, oder?
Jein, also wenn man es für den Typ 2 Diabetes nimmt, dann sollte man es natürlich tendenziell langfristig nehmen. Aber natürlich muss man auch immer überlegen, wann ist vielleicht auch dann eine Balance erreicht, wann ist das Gewicht gut runtergegangen. Und wenn dann eben zum Beispiel auch unter der Behandlung der Wert, Langzeitzuckerwert außerhalb des Diabetes rutscht, also man in Anführungsstrichen keinen Diabetes mehr hat auf dem Papier, dann kann man es eben auch nicht mehr zulasten der gesetzlichen Krankenkasse verordnen. Dann ist es auch wieder eine Privatleistung und da muss man auch wieder überlegen, ob man sich das leisten kann und möchte. Also ich sage mal, es ist kein Medikament, wovon ich ausgehe, dass jeder das dauerhaft nehmen wird und muss. Und man muss ja auch ganz klar sagen, bei allem Respekt vor den jetzt Einsatz und der Zulassung, ich selber verordne es ja auch regelmäßig, es ist trotzdem allem, sind es Wirkstoffe, für die wir jetzt noch nicht 20 Jahre oder länger 30 Jahre Erfahrung haben, wie zum Beispiel bei Metformin oder bei anderen Diabetesmedikamenten, beim Insulin natürlich auch. Das heißt also, ich würde da schon ganz gerne, oder ich sage ganz gerne auch meinen Patienten, wir machen das jetzt so lange, bis sie in dem Bereich sind, wo sie sagen, so jetzt kann ich mich wieder besser bewegen, jetzt habe ich wieder ein besseres Körpergefühl, besseres Selbstbewusstsein.
Dann schauen wir mal.
Und jetzt schauen wir mal. Und dann muss man schon auch drüber legen, ob man es auch vielleicht auch wieder anpasst oder absetzen muss. Ich finde kein Medikament, also generell zu sagen, das muss ich ab jetzt für immer nehmen, ist ein Satz, den ich nicht so gerne sage.
Frau Sommer, erzählen Sie uns abschließend noch kurz, weil Sie sagten, Sie haben schon Nebenwirkungen. Welche waren das?
Ja, das sind Darmprobleme manchmal, und Magenprobleme. Ansonsten habe ich keine, ich habe also deutlich weniger Appetit, das ist richtig.
Aber kann man
ich esse
aushalten?
Auch kleinere Portionen und leide da nicht drunter. Das ist ja auch, ich ernähre mich gesund, aber halt kleine Portionen und das hat eben diesen Effekt. Und gut, ich bin auch dafür, wie der Herr gerade noch sagte, dass man das nicht auf Dauer nimmt, weil es eben Nebenwirkungen hat und schon gar nicht bei gesunden Menschen.
Also Sie wären dabei und würden sagen, wenn es Ihnen besser geht, wenn Sie genug abgenommen haben, vielleicht mal probieren, ob es wieder ohne geht.
Genau, also in ein, zwei Jahren kann ich vorstellen, das ist dann so, dass wir es mal probieren, das abzusetzen. Aber im Moment halt, das ist noch zu wenig, als dass das jetzt schon reichen würde. Ja.
Dann halten wir die Daumen, Frau Sommer, dass es so gut weitergeht, wie sie es angelassen hat.
Ich danke Ihnen.
Danke Ihnen. Machen Sie es gut. Tschüss.
Vielen Dank.
Tschüss. Herr Schelling, können wir vielleicht noch ergänzen? Die Zulassung für das Medikament war zunächst da für den Diabetes und dann kam es fürs Abnehmen. Ab welchem BMI kann es denn eigentlich verschrieben werden?
Es kann verschrieben werden ab einem BMI von 30. Wenn man keine Vorerkrankung hat, also jemand, der jetzt sonst gesund ist, aber in Anführungsstrichen
das
nur...
Das ist die Adipositas-Marke,
die reine Adipositas,
also das krankhafte Übergewicht.
Genau. Ganz genau, beim BMI von 30. Und wenn man eine Zusatzerkrankung schon hat, muss eben kein Diabetes sein, kann eben dann ein Bluthochdruck sein oder durchaus auch eine andere Gefäßerkrankung, dann kann man es bereits aber im BMI von 27 verschreiben, was verhältnismäßig niedrig ist. Das betrifft schon den einen oder anderen von uns. Aber wenn dann eben eine relevante Begleiterkrankung ist plus der BMI von 27 und die Ärztin und Arzt sagt, gut, in der Kombination haben wir doch eine Risikokonstellation, dann kann es ab 27 verordnet werden, aber wie gesagt, dann auf einem Privatrezept.
Herr Schelling, wir haben noch eine Frage per Mail bekommen von einem Herrn, der schon seit er 16 ist, Typ 1 Diabetiker ist. Und er fragt, ob die GPL-1-Agonisten, also diese neuen Medikamente, auch in seinem Fall helfen könnten.
Nun, tatsächlich gibt es natürlich zahllose Untersuchungen auch beim Typ-1-Diabetes und wir wissen, dass in der Anfangsphase, also wenn man es gerade ganz neu hat, diese Medikamente eventuell diese sogenannte Honeymoon-Zeit, in der die Bauchspeicheldrüse nochmal wieder aktiviert ist und wieder nochmal wieder Insulin presst, Insulin produziert und man da im Endeffekt nochmal ganz gut auch eingestellt werden kann, dass es diese Phase möglicherweise verlängern kann. Wir wissen natürlich, dass der Effekt der Gewichtsreduktion beim übergewichtigen Typ-1-Diabetiker auch helfen kann. Aber es ist grundsätzlich eine sehr spezielle Indikation und Frage, weil ja die Haupttherapie das Insulin ist. Möglicherweise kann man aber ein bisschen Insulin damit einsparen. Aber hier würde ich tatsächlich jetzt die Ich-bin-nur-der-Hausarzt-Karte ziehen und sagen, da sollte man wirklich mit dem Diabetologen, Diabetologen drüber sprechen für einen individuellen Therapieansatz. Aber ja, die Medikamente sind auch in der Diskussion und werden untersucht für Typ-1-Diabetiker. Und gerade in der Anfangsphase, eben wenn es schon seit vielen Jahren besteht, möglicherweise nicht mehr, aber gerade in der Anfangsphase habe ich zumindest schon mal ganz interessante Daten gesehen.
Und wir haben einige Anmerkungen zum Thema, wer bekommt denn nun das Medikament und wer nicht. Wir haben eine E-Mail bekommen von Claudia, die schreibt uns, mein Partner ist auch Diabetiker und hat Privatrezepte, weil er Beamter ist und privat versichert ist. Deshalb, der muss genauso auf die Warteliste wie ein Kassenpatient oder eine Kassenpatientin. Und dann haben wir noch eine Hörerin, die in einer Apotheke arbeitet und sagt, bei uns werden Menschen mit Privatrezepten nicht besser oder schlechter behandelt als Menschen mit Kassenpatienten. Da ist alles gleich. Aber was Frau Sommer meinte ja, wer krank ist, soll Vorrang haben vor dem, das als Lifestyle-Medikament.
Genau, ich glaube, das muss man nochmal auseinanderhalten, dass es diese beiden Gruppen gibt, Typ-2-Diabetiker, die zusätzlich auch abnehmen sollten und die das Medikament für den Diabetes und das Gewicht verschrieben bekommen und Menschen, die es primär nur in Anführungsstrichen für das Gewicht und für die Gewichtsveränderung verschrieben bekommen und da besteht eine gewisse Konkurrenz. Aber ich muss auch sagen, aus meiner täglichen Erfahrung, es gab am Anfang immer mal wieder Beschwerden und Patienten, die auch zu mir kamen und gesagt haben, ich bekomme es nicht, ich muss warten. Es ist deutlich besser geworden und ich bin auch der Meinung, dass die Apotheken und auch hier gibt es wie immer ein, zwei, die vielleicht ausscheren, aber der ganz große, überwiegende Mehrheit aller Apotheken hat hier ganz klare, transparente und auch gute Vorgehensweisen. Also da besteht für mich gar kein Zweifel.
0800 246 246 9, unsere Telefonnummer im Gesundheitsgespräch. Sie können heute alle Fragen zum Thema Diabetes stellen. Und in der Leitung ist die Frau Seiter. Grüß Gott, Frau Seiter.
Grüß Gott, Hilf Seiter.
Bitte schön.
Ja, ich wollte nur sagen, ich habe mit 40,5 Jahren die Diagnose Diabetes Typ 2 bekommen. Ich war nicht übergewichtig. Ich hatte keinen hohen Blutdruck, ich hatte keine dieser anderen Krankheiten. Aber es war Diabetes. Und mir wurde dann nur gesagt, ich darf halt nichts Süßes essen und mehr kleine Mahlzeiten als eine große. Ich habe mich dran gehalten. Ich wurde später auf Insulin eingestellt, nach ungefähr 10 Jahren. Und ich lebe heute noch und bin jetzt 90 Jahre.
Das ist doch eine gute Bilanz. Und das war der Diabetes Typ 1 oder Typ 2?
Typ 2. Darum betone ich ja, dass ich kein Übergewicht hatte.
Ja.
Und ich frage mich immer wieder, meine Mutter hatte am Jahres zu ihrem die letzten Lebensjahre Typ 2 Diabetes, Altersdiabetes. Mhm. Und meine Brüder alle nicht.
Ja. Und sie hat es halt schon in jungen Jahren getroffen. Ich finde es aber gut, dass Sie das sagen, Frau Seiter, denn es gibt uns die Möglichkeit, überhaupt mal zu erklären, was wäre denn der ganz normale Behandlungsschritt Nummer 1, wenn ein Diabetes Typ 2 diagnostiziert wird, Herr Schelling.
Ja.
Also erstmal vielen Dank, Frau Seiter, dass Sie das auch nochmal so schildern, weil es gibt wie immer nicht nur schwarz und weiß, also den Typ-1-Diabetes, der schon beim Kindes-Jugendalter entsteht und den Typ-2-Diabetes im Alter. Genau das ist ja eine Einteilung, die ist zu einfach, sondern es überlappt sich und es gibt eben Menschen, die so einen späteren oder einen früheren Beginn vom Typ 2 auch haben, wo dann eben durchaus auch andere Faktoren eine Rolle spielen. Wenn ein Typ-2-Diabetes diagnostiziert wird, passiert es im Regelfall ja, indem eine Blutzuckerbestimmung gemacht wird und dann eventuell ein Blutzuckerbelastungstest oder heutzutage eben die Bestimmung des Langzeitzuckerwerts, des HbA1c.
Wenn dieser einmal muss ich noch einhaken, ein Blutzuckerbelastungstest, was ist das?
Der orale Glukosetoleranztest, da wird eine feste Menge an, geht man nüchtern in die Praxis und trinkt eine feste Menge an Zuckerlösung und dann wird eben nach einer Stunde und zwei Stunden geschaut, ob der Körper diese definierte Menge so abbaut, wie er sie abbauen soll. Da ist eben zu erwarten, dass nach 2 Stunden dann der Zucker wieder aus dem Blut rausgeschafft wurde vom Körper. Und wenn es eben nicht gelingt, dann liegt möglicherweise ein Diabetes vor. Da gibt es eben dann bestimmte Grenzwerte, je nachdem, in welchem Blut man bestimmt und abnimmt. In der Schwangerschaft nimmt man sogar 3 Messpunkte, um den Schwangerschaftsdiabetes auszuschließen. Aber das ist dieser OGTT, der orale Glukosetoleranztest, also letztendlich mit einer definierten Lösung, die man trinkt. Wir benutzen inzwischen in der Praxis tendenziell vor allem den Langzeitzuckerwert, den HbA1c.
Also warum?
Weil der eben dieser ganze Aufwand mit dem Test, der Lösung, dem Trinken und so weiter, das ist, darf man nicht unterschätzen. Außerdem ist da manchmal auch einfach die Durchführung, kann das dann die Ergebnisse verändern, verfälschen. Ich bin inzwischen eher der Freund davon, diesen Langzeitwert zu nehmen, weil der die letzten 4 Wochen überblickt. Da werden ja im Endeffekt die roten Blutkörperchen angeschaut und dann wird geschaut, wie viele dieser roten Blutkörperchen haben obendrauf so kleine Zuckerketten, sage ich mal so, wie viel haben Zucker angelagert und da rote Blutkörperchen etwa 4 Wochen im Körper bleiben, bis sie von der Milz wieder ausgefiltert und erneuert werden, kann man eben 4 Wochen überblicken. Das heißt also, da hat man nicht nur eine Momentmessung oder eine Tagesmessung, sondern man hat eben eine Messung, die 4 Wochen zeigt. Und wenn dieser Wert einen bestimmten Grenzwert überschreitet, ab 5,7% dieser roten Blutkörperchen spricht man eben, wenn man es böse meint, vom Prädiabetes. Ich würde nur sagen, man spricht von einer Grauzone oder von einem Übergangsbereich. Und wenn man über 6,5% ist, dann ist nach Definition, liegt ein Diabetes vor. Und wenn man diese Grenze, sage ich mal so, reißt bei einer Messung, dann würde man erstmal auf jeden Fall nur Lebensstiländerung machen, weil es kann erstmal nichts passieren. In der nächsten Zeit, die Diagnose ist ja nur, zeigt ja nur, es ist zu viel Zucker im Blut. Also ist das Herzgefäß, die Herz, die Gefäße, die Nieren und die Nerven, das Auge gefährdet. So. Da wird aber in den nächsten Wochen oder Monaten erstmal nichts passieren, höchstwahrscheinlich. Und deswegen lässt man sich immer erst Zeit und sagt, so jetzt erstmal wirklich einen Schritt zurück machen und überlegen, was kann ich an meinem Lebensstil verändern. Also die erste Phase ist immer nur Lebensstilveränderung. Und dann kommt.
Das würde man schon beim ersten erhöhten Wert ansprechen und sagen, das genau. Ist schon eine Aussage. Wir brauchen nicht 5 Werte, das meine ich damit.
Nein, ganz genau. Also man würde das da schon machen und im Regelfall hat man ja oftmals eben Werte, die vorher vielleicht schon im Grenzbereich sind. Man bewegt sich ja dahin und eigentlich sind die Lebensstilmaßnahmen ja, sollten ja schon vor der Diagnose gestartet werden. Aber wenn es tatsächlich so ist, dass man erst als Zufallsbefund diesen Wert hat, dann eben immer primär erst Lebensstilveränderung. Und dann muss man auch ganz klar schauen, wie alt ist jemand? Wie ist die Lebenserwartung? Wie sind die Rahmenbedingungen? Wie gut muss ich den Zucker eigentlich einstellen? Und was kostet es mich an Nebenwirkungen, an Belastungen, an organisatorischer Herausforderung, den Zucker einzustellen? Muss ich den Zucker unbedingt senken? Muss ich ihn unbedingt auch unter Kontrolle bringen? Und das Mittel der Wahl trotzdem, das erste Mittel der Wahl ist das Medikament, was wir am besten kennen, was die beste Wirkung hat im Verhältnis dazu, überschaubare zum Glück Nebenwirkungen, wirklich ein super, super Medikament für Hausärztinnen und Hausärzte, das ist das Metformin. Und damit fängt man dann immer erstmal an.
Und würde man zum Beispiel, Frau Seiters, Sie haben uns ja erzählt, Sie sind nicht übergewichtig gewesen damals.
Nein, überhaupt nicht.
Würde man da auch den Lebensstil versuchen noch zu ändern, wenn eine Person da ist, die ganz schlank ist?
Wenn Bewegung und Gewicht stimmen, dann kann man hier natürlich nichts mehr beeinflussen, das ist ganz klar, dann ist das schon erreicht und dann muss man eben natürlich schneller schauen, dass man das medikamentös unterstützt, je nachdem, was der Zielwert eben wiederum ist. Und bei den schlanken Diabetikern, wo sonst nichts zu verändern ist und wo auch das Metformin dann manchmal nicht ausreichend hilft, dann wird man dann eben auch, wie die Frau Seiter geschildert hat, natürlich irgendwann auch vielleicht das Insulin dazunehmen.
Und das Insulin kam 10 Jahre danach dazu und heute bin ich mit der intensivierten Insulintherapie immer noch gut eingestellt, mit Fragezeichen, denn mein Arzt hat mir gesagt, 6,7 Langzeitwert HbA1c ist bei mir zu niedrig. Die alten Leute sollen nicht so knapp eingestellt sein.
Ja.
Sehr gut, Frau Seiter, dass Sie das sagen. Ganz klar, man soll nicht wie das Kaninchen auf die Schlange auf diesen Wert starren. Der Wert ist ein Teil der Gesamttherapie. Man muss immer die Rahmenbedingungen, das Alter und so weiter mit berücksichtigen. 6,7 würde ich jetzt auch sagen, ist für Sie ein bisschen zu scharf eingestellt. Da gebe ich ihm recht.
Danke, ja, Frau Seiter.
Ich wollte Mut machen. Ich habe diese Krankheit jetzt 49,5 Jahre.
Und Sie kommen gut zurecht. Und das ist wirklich eine wichtige Botschaft.
Und ich versuche, Seniorensport zu machen, weil mein Bein nicht mehr mag. Also wegen Arthrose, also nichts vom Zucker her. Und ich versuche, mich zu bewegen, damit ich aus dem Haus rauskomme.
Toll, Frau
Das
Seiter.
möchte ich weitergeben und ich glaube, es lohnt sich.
Das lohnt sich auf jeden Fall. Ich danke Ihnen herzlich für Ihren Anruf, Frau Seiter.
Vielen, vielen Dank, Frau Seiter.
Danke. Tschüss. Und als nächstes ist die Frau Müller in der Leitung. Frau Müller, grüß Gott.
Ja, grüß Gott, hallo.
Bitte.
Genau, meine Frage bezieht sich auf Kinder. Und zwar ist jetzt in neueren Studien festgestellt worden, dass das Risiko für Typ-2-Diabetes bei Kindern, die eine Covid-Infektion hatten, steigt. Und genau, da wollte ich einmal nachfragen, wie der Experte das einschätzt, ob nicht das eigentlich schon Grund auch wäre, um jetzt zum Beispiel in Schulen Prävention zu betreiben mit Luftfiltern und so weiter, um das Risiko für die Kinder zu senken.
Sie machen sich Sorgen um Ihre Kinder?
Ja, genau. Und ich bin auch nicht die Einzige. Also es gibt halt viele Leute, die eben da schon Bedenken haben, dass man die Wellen jetzt immer wieder durch die Schüler und Kita-Kinder laufen lässt und
die Kinder nicht genug schützt.
Mhm. Aber ja, vielleicht. Genau. Also ich meine, die Dame vor mir hat ja jetzt gerade gesagt, sie lebt sehr gut mit Typ-2-Diabetes. Die Frage ist halt einfach nur, sollen wir das dann einfach bei den Kindern als Kollateralschäden irgendwie betrachten oder macht es nicht doch Sinn, einfach die zu schützen?
Versuchen wir es einfach mal einzuordnen. Herr Schilling, kennen Sie diese Studien?
Ich kenne diese Studien noch nicht, aber es wundert mich grundsätzlich nicht, weil Covid ja eine Systemerkrankung ist, die sehr viele Auswirkungen haben kann. Wir wissen ja, dass es das Herzinfarkt-Schlaganfallrisiko und die Risiko für Gefäßkomplikationen erhöht. Aber da wir ja auch aus vielen Berichten wissen und auch gerade bei Kindern und Jugendlichen, dass Covid ganz oft auch sich da im Bauchbereich äußert, also mit Durchfällen, Magen-Darm-Problemen eigentlich, also weniger im Atemwegen, sondern auch im gastrointestinalen, also im Bauchbereich, dann kann ich mir jetzt gut vorstellen, dass dadurch entsprechende Immunreaktionen, durchaus auch die Bauchspeicheldrüse und entsprechend das betroffen ist. Und deswegen ist es für mich jetzt, sagen wir so, jetzt nicht verwunderlich, dass Covid hier auch einen solchen Systemeffekt hat, weil es eben nicht nur eine Atemwegserkrankung ist, sondern eine Systemerkrankung.
Ich meine, Sie haben ja selber Kinder, Herr Schelling. Würden Sie Frau Müller da unterstützen und sagen, naja, das können wir doch nicht als Kollateralschäden hinnehmen, sondern wir sollten einfach das Geld in die Hand nehmen und zum Beispiel Luftfilter einbauen in den Schulen, wird das überhaupt was bringen?
Nun, diese Luftfilterdiskussion finde ich persönlich schwierig, weil da ja auch teilweise sehr viel versprochen wird und sehr viel gesagt wird, dass es notwendig und sinnvoll ist. Ich habe kein Problem damit, wenn Schulen das initiieren. Ich finde das grundsätzlich auch nichts Schlechtes. Ich glaube nur, wir dürfen uns nichts vormachen. Covid ist ein Virus, der von der Tierwelt oder wo auch immer er herkommt, aber wahrscheinlich von der Tierwelt auf den Menschen jetzt übergesprungen ist und der wird bleiben. Und unsere Kinder werden in den nächsten Jahren, Jahrzehnten immer wieder mit Covid konfrontiert werden. Also die Infektion wird sich so oder so im Alltag und im Leben nicht vermeiden lassen. Ich weiß nicht, ob die Schule da der Hebel ist, um alles grundsätzlich zu verändern. Wenn es in der Schule stattfindet, unterstütze ich das und finde ich das richtig und finde auch gut, wenn die Frau Müller sich da engagiert. Aber trotzdem, Covid wird, so wie Influenza, wie der RSV-Virus, wie die anderen Atemwegsviren, ist gekommen, um zu bleiben, leider. Und wird unsere Kinder betreffen. Und sehr, sehr viele Kinder werden es unbemerkt immer wieder durchmachen, weil sie zum Glück oftmals keine starken Symptome haben. Und was dann langfristig passieren wird, wird man sehen. Man muss da sicherlich auch darauf warten, ob irgendwann mal Impfungen kommen, die vielleicht einen langen, wirksameren Schutz machen, die vielleicht auch im Immunsystem andere Antikörper oder eine andere Reaktion ansprechen, die einen längeren Schutz bieten. Also da sind wir noch am Anfang der Möglichkeit der Forschungen. Also ganz klar, unsere Kinder schützen, unterschreibe ich als Vater von 4 Kindern uneingeschränkt. Die Luftfilter in den Schulen mögen eine sinnvolle Ergänzung sein, aber insgesamt stehen wir leider noch relativ am Anfang immer noch des Wissens über Covid als Erkrankung. Und ich setze eine größere Hoffnung eigentlich darin, dass wir irgendwann mal vielleicht den Kindern einen Schutz bieten können, der auch wirklich vor diesen Reinfektionen vielleicht länger und verlässlicher schützt.
Frau Müller, ich danke Ihnen, dass Sie das Thema eingespeist haben bei uns hier.
Ich danke Ihnen auch herzlich. Dankeschön. Tschüss.
Danke, tschüss. Danke. Naja, und wahrscheinlich tut man den Kindern den größten Gefallen, wenn man schaut, dass sie halt sich genug bewegen und nicht zu dick sind und sich gesund ernähren, um ihr Immunsystem grundsätzlich so fit zu halten, dass sie ganz gut damit zurechtkommen. Die Frau Schmidt ist in der Leitung. Grüß Gott, Frau Schmidt.
Ja, hallo, grüß Sie. Ich habe eine Frage, und zwar bin ich in der 20. Woche schwanger und soll jetzt dann demnächst einen Zuckertest machen. Am besten hat die Frauenärztin gesagt, den großen. Jetzt ist es so, dass mir immer noch übel ist und ich mich nicht darum reiße. Würde da ein Langzeitzuckerwert reichen oder kann man da irgendwie was anderes machen?
Also der Langzeitzuckerwert ist grundsätzlich auch denkbar und möglich, aber gerade in der Schwangerschaft muss man sagen, dass dieser Zuckerbelastungstest eine sehr gute Aussagekraft hat, weil er eben wirklich den Umgang ihres Körpers mit dem Zucker sehr gut eben, sag ich mal, simuliert. Also insofern glaube ich schon, dass das sinnvoll ist, weil den Schwangerschaftsdiabetes rechtzeitig zu erkennen und auszuschließen ist schon sehr, sehr wichtig, weil es einfach eben gerade in der letzten Phase der Schwangerschaft zum Thema Frühgeburtlichkeit und entsprechende Komplikationen ja schon man das wissen sollte, wenn entsprechende Sachen vorliegt. Also ich würde Ihnen schon dazu raten, das zu machen, dass man auf jeden Fall sicher ist, dass da nichts ist. Ich weiß, es ist, man muss da ganz nüchtern sein, dann trinkt man die Lösung. Aber ich sag mal, es ist ein Vormittag in der Praxis und dann ist die Sache geschafft. Also da würde ich sagen, Augen auf und durch.
Okay, gut. Dankeschön.
Ja. Alles Gute, Frau Schmidt, für Sie und Ihr Baby.
Tschüss. Danke, alles Gute.
Herr Schelling, wir haben zu dem Thema Schwangerschaftsdiabetes auch noch eine E-Mail. Da ist eine Hörerin, deren Tochter ist schwanger und hat jetzt schon einen Schwangerschaftsdiabetes und sie fragt, geht es wieder weg? Nach der Schwangerschaft, wenn das Baby da ist.
Nein, also tatsächlich gibt es zum Glück viele Fälle, wo das verschwindet danach wieder, wenn eben dann auch entsprechend nach der Schwangerschaft dann auch eben geschaut wird, dass man wieder über Bewegung und Ernährung das reguliert. Das hat dann schon natürlich was damit zu tun. Leider ist es aber eben so, dass auch genetische und erbliche Faktoren mit einer Rolle spielen. Der Schwangerschaftsdiabetes ist eben nicht nur wieder gewichts- und bewegungsassoziiert und tatsächlich kann es danach auch bleiben. Also ich kann da leider nicht versprechen, dass es wirklich gehen wird.
Kann man beitragen?
Man kann beitragen, indem man jetzt eben schaut, in der Schwangerschaft natürlich das gut einzustellen und dass man danach einfach einen gesunden, ausgewogenen Lebensstil pflegt. Bitte, bitte nicht, gerade wenn man stillt, mit Gewalt dann runterhungern und irgendwelche brutalen Diäten machen. Davon profitiert weder die Mama noch das Kind dann. Aber dann eben mittellangfristig schauen, dass man da vielleicht wieder in eine sichere Zone kommt. Dann hat man schon eine gute Chance, dass es verschwindet. In manchen Fällen bleibt es und da war dann leider eben die Schwangerschaft nur, sagen wir mal so, der Auslöser, der etwas ausgelöst hat, was eben vielleicht doch schon veranlagt war und erblich da war. Dann wird man einfach sich normal entsprechend behandeln über die Zeit hinweg und dann ist es aber in vielen Fällen auch ganz gut einstellbar und gut behandelbar.
Also ich glaube, das Wort, das wir in dieser vergangenen Stunde am häufigsten von Ihnen gehört haben, Herr Professor, war Lebensstil. Beim Diabetes Typ 2 offensichtlich wirklich das wichtigste und beste Instrument, was wir in der Hand haben, um da etwas zu verändern, bevor es ganz schlimm wird. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute bei uns waren.
Sehr gerne, liebe Frau Ostner.
Tja, das war das Gesundheitsgespräch heute anlässlich des Weltdiabetestages. Der ist morgen, also wir hören nicht auf, darauf hinzuweisen, auch nochmal im Zusammenhang mit diesen Meldungen, dass wir einen viel zu hohen Zuckerkonsum haben. Nochmal der Hinweis auf die Getränke schauen, denn die sind es ja offensichtlich, die da oft ganz schön reinhauen. Es gibt viel zu tun, wir bleiben dran. Wir werden das Thema auch weiterhin immer wieder mal aufgreifen. Zum Nachhören, wenn Sie heute nicht alles mitbekommen haben, gibt es in der BR-Radio-App eine Woche lang das Gesundheitsgespräch und alle unsere Sendungen auf Bayern 2 und natürlich in etwa einer Stunde oder zwei, da finden Sie auch das Gesundheitsgespräch als Podcast. Nächsten Mittwoch dann ist Marianne Koch da und es geht um Herzrhythmusstörungen.